Hallo und herzlich willkommen zu Nah weit weg. Mein Name ist Melanie, im Kopf bin ich Weltenbummlerin. Ich freue mich, dass du den Weg zu meinem Podcast gefunden hast oder du auch wieder reinhörst. Hier geht's um Ausflüge, Mikroabenteuer und alles, was den Spagat zwischen Alltag und Wanderlust schafft. Heute nehme ich dich mit an den wohl bekanntesten Ort der sächsischen Schweiz. Die Bastaibrücke. Der Trip hat den vielsagenden Titel Trepp ab, Trepp auf, Schwedenlöcher, Amselsee und Bastei. Auch Hotspots wie die Bastaibrücke bieten einzigartige Möglichkeiten, spannende Abenteuer zu erleben. Sie sind vielleicht etwas versteckter, aber sie sind da. Vielleicht entdeckst du ja bei deinem Besuch das ein oder andere Detail, von dem ich dir jetzt gleich erzählen werde. Begleite mich auf diese kleine, aber schöne Wanderung. Die Route ist etwa 5 Kilometer lang und durch viele Möglichkeiten zu pausieren, klettern, entdecken oder Abzweige zu nehmen, ist sie auch hervorragend für Kinder geeignet. Selbstverständlich kennt auch mein Junior diese Route bereits. Sogar meine Mom, die zu Fuß nicht mehr ganz so gut ist, kennt die Bastaibrücke, weil ich sie einmal nach einem anderen Ausflug mit dorthin geschliffen habe. Es lag halt eben auf dem Weg, war meine Ausrede, die ich im Nachhinein gar nicht gebraucht hätte, weil sie so oder so von diesem Ort einfach beeindruckt war. Es gibt verschiedene Wege, um in die Umgebung der Bastei zu gelangen. Einer davon sind natürlich wieder die öffentlichen Verkehrsmittel. Gegenüber der Bushaltestelle werden die Besuchenden von Infotafeln direkt in verschiedenen Sprachen begrüßt. Mit dem PKW anzureisen ist ebenfalls möglich. Die Parkplätze sind gebührenpflichtig nutzbar. Fast direkt an der Bastei gibt es einen kleineren Parkplatz, etwas weiter entfernt dann noch einen größeren. Und die Strecke vom größeren Parkplatz bis zur Bastaibrücke legt man dann zu Fuß an der Straße zurück und meines Erachtens nach zieht sich der Weg ein klein wenig. Für den kleineren, näheren Parkplatz gilt wirklich sehr, sehr, sehr zeitiges oder spätes Kommen sichert einen Stellplatz. An hochfrequenten Tagen, zum Beispiel zum Wochenende, gibt's hier nämlich sogar Parkplatzeinweiser, die dafür sorgen, dass man sich nicht da irgendwo wild in die Walachei reinstellt. Und man mag es kaum glauben, man kann ebenfalls mit dem Dampfschiff anreisen. Von Dresden nach Ratten fahren die Schaufelraddampfer der Weißen Flotte. Besonders flexibel ist man mit den Fahrzeiten, sofern ich das richtig gedeutet habe, allerdings nicht. Es gibt eine Hinfahrt und 8,5 Stunden später wohl eine Rückfahrt. Der Preis beginnt bei 15 Euro pro Person, glaube ich, waren das. Und sollten die Fahrzeiten für dich kein Problem darstellen, ist es bestimmt mal eine schöne Alternative, um zum Wandern zu kommen. Wo kann man schon sagen, dass man mit dem Dampfer zum Wandern gefahren ist? Alternativ reist man über Raten mit der Bahn an. Entweder mit der S-Bahn oder auch mit dem PKW und vom Bahnhof und Parkplatz aus überquerst du die Elbe dann mit der Fähre und bist direkt im Amselgrund. Die Tour ist eine Runde, du kannst sie gehen, wie du möchtest. Es ist eigentlich auch nicht mal eine Wanderkarte notwendig, die Beschilderung ist hier wirklich eindeutig und wirklich gut. Alternativ folgt man einfach den anderen Menschen, die dort auch unterwegs sind. Meine Tour beginne ich auf dem kleineren Parkplatz oberhalb der Bastei. Bisher hatte ich da immer Glück, ich konnte meine Runden immer direkt dort beginnen. Neben ziemlich uncharmanten Mülltonnen führt ein kleiner Pfad ins satte, beruhigende Grün des Waldes. Folgt man dem Weg, die Beschilderung ist richtungsweisend, öffnet sich nach einigen Gehminuten und Abzweigungen zur linken Seite eine Treppe. Sie führt tiefer in den Wald hinein und zu den Schwedenlöchern. Die Schwedenlöcher sind ein malerischer Abschnitt des Wanderweges mit beeindruckenden Felsformationen und engen Schluchten. Ich weiß, dass ich das über die sächsische Schweiz immer sehr oft sage, aber hier trifft es wirklich, wirklich nochmal im Besonderen und ganz Speziellen tatsächlich zu. Die knapp 1 Kilometer lange, tiefe, eingeschnittene Schlucht entstand durch die Erosion im weichen Sandstein. Ursprünglich wurde die klammartige Schlucht als blanker Grund bezeichnet und war eigentlich lange nicht zugänglich. Jedes Mal, wenn ich jetzt dort unterwegs bin, bestätigt sich dieser wilde Eindruck und das, obwohl der Weg inzwischen gut erschlossen ist. Man läuft über Gitter, unter denen kleine Rinnsale fließen, durch Tunnel, die von herabgefallenen Steinen geformt wurden und schlängelt sich an herausragenden Wurzeln vorbei. Ich habe ziemlich oft das Gefühl, dass sich Gnome oder Elfen gerade noch verstecken konnten, bevor ich sie entdeckt hätte. Apropos Verstecken. Im August 1639, während des Dreißigjährigen Krieges, wurde das nahegelegene Dorf Ratenwalde durch das einfallende schwedische Heer zerstört. Die Bauern in der Gegend flohen in die schützende Schlucht, um sich und ihre Habseligkeiten zu verstecken. Daher kommt auch der Name Schwedenlöcher. Auch in späteren Kriegen, zum Beispiel 1706 im Großen Nordischen Krieg, 1813 in den Befreiungskriegen und 1945 in den letzten Tagen des Zweiten Weltkrieges, war die Schlucht ein sicherer Zufluchtsort. Die Schwedenlöcher sind allerdings nicht nur ein Zufluchtsort für die Bevölkerung gewesen. Angeblich sollen sich hier auch schwedische Soldaten verirrt haben oder gezielt in die Schlucht gelockt worden sein, damit sie sich dort verirren, stürzten oder über kurz oder lang zu Tode kamen. Ich kann mir vorstellen, dass dieser Ort für manchen zu einem Ort der Enge und der Angst und auch zum eigenen Grab wurde. Dieser Gedanke begleitet mich auf meinen Wanderungen nicht. Ich habe es erst bewusst im Nachgang gelesen und dann auch so wahrgenommen. Selbstverständlich war ich von der Enge der Schlucht beeindruckt. Meine Gedankengänge sind allerdings zu harmlos, um diesen Ort als Ort der Angst und des Todes wahrzunehmen. Es ist dieser typische, es war einmal Gedanke. Bei weitem kein Grund zum Vergessen und doch ein guter Grund, sich auch daran zu erinnern. Es ist immer ein Teil der Geschichte. Wer genau hinschaut, entdeckt im Sandstein einen weiteren Teil der Geschichte. Eingemeißelte Jahreszahlen von 1782, 1784 und 1787. In dieser Zeit wurden die ersten Pfade zur Holzgewinnung angelegt. Touristisch erschlossen wurde die Schlucht erst verhältnismäßig spät. 1886 wurde eine Steiganlage eingerichtet. Für Stege und Treppen musste die Schlucht sogar künstlich verbreitert werden. In den vergangenen Jahren wurden die Wege immer wieder instand gesetzt. Überhängende Felsen gesichert oder teilweise sogar gesprengt. Teilweise kam es zu schweren Unfällen mit mehreren Verletzten durch herabstürzende Felsen. Dem sollte damit zukünftig entgegengewirkt werden. Die letzte Instandhaltung erfolgte von 2021 bis 2024 durch die Nationalpark- und Forstverwaltung Sächsische Schweiz. Über 330.000 Euro wurden dafür investiert, gearbeitet wurde in drei Bauabschnitten. Bei der tragenden Konstruktion unter den Brücken und Stegen kamen auch ausgemusterte Straßenbahnschienen der nahen Verkehrsbetriebe zum Einsatz. Die Arbeiten waren technisch sehr anspruchsvoll, die alten Holz- und Eisenteile mussten im engen Gelände oft per Hand transportiert werden. Schwere und große Baumaschinen können im engen und steilen Gelände ja kaum eingesetzt werden. Mich fasziniert jedes Mal aufs Neue, mit welcher Logistik die schweren Träger und Platten an ihren Bestimmungsort in der Schlucht kommen. Die Bauarbeiten wurden in möglichst besuchsarmen Zeiten ausgeführt. So wurden im Winter zum Beispiel jede einzelne Stufe und jeder Steg geprüft, repariert und erneuert. Dieser Aufwand spricht meiner Meinung nach für die Bedeutung des Pfades. Nicht nur touristisch, sondern auch als Teil unserer Verbindung zur Landschaft. Während ich meinen Gedanken nachging, stieg ich die teils steilen Stufen weiter hinab, bis ich den Amselgrund erreichte. Die Fragen über die logistischen und baulichen Raffinessen weichen schnell den Themen, die mir sonst durch den Kopf gehen. Zum Beispiel rechts oder links? Und jetzt bin ich all diese Stufen nach unten gelaufen. Irgendwann muss ich da ja auch wieder hoch. Aber dieser Gedanke wird vorerst auf später verschoben und die Route kenne ich ja immerhin aus dem FF. In meinem Wandertagebuch habe ich geschrieben, es war nach einer Wanderung im Winter. Der Wald ist heute leiser als sonst. Die Stufen unter meinen Sohlen sind kalt, an manchen Stellen glatter als ein Aal im Fluss. Mein Atem sichtbar, in kleinen Wölkchen stieg er vor mir auf. Automatisch ist mein Tempo langsamer. In den Schwedenlöchern ist es im Winter nicht dunkler, nur konzentrierter. Jeder Schritt will mit Bedacht gemacht sein. Statt weit vorauszuschauen, schaue ich dorthin, wo ich gerade bin. Es riecht nach feuchtem Stein und Ruhe. Im Winter trägt der Wald andere Geräusche. Kein Rascheln, kein Summen, kein geschäftiges Durcheinander. Denn ja, so kann man das Wuseln der Menschen an warmen, sonnigen Tagen hier durchaus beschreiben. Das leise Knacken der Äste, irgendwo weit oben ein Specht, der gegen das kalte Holz klopft. Unter mir das gedämpfte Geräusch meiner Schritte auf gefrorenem Stein, Holz und erstarrter Erde. Ich habe den Eindruck, dass die Bäume dichter stehen als im Sommer. Nicht wirklich, aber es fühlte sich so an. Ohne Blätter wirkt alles ehrlicher, nackter und verletzlicher. Moos leuchtete im gedämpften Grün durch einsame Schneezungen. Es war, als hätte jemand die Farben heruntergeregelt. Hin und wieder hielt ich mich an den feuchten, dunklen Felsen, die Kälte zu speichern schienen. Hier und da bleibt mein Blick an den kleinen Dingen hängen. Eis, das sich in die Ritzen gelegt hat, ein gefrorener Tropfen an einer Wurzel. Laub, das unter einer dünnen Schneeschicht fast rascheln will, es aber nicht mehr schafft. Der Wald zwingt auch mich zur Stille. Er lebt sie mir vor. Ich folge, einfach, ohne Widerspruch. Während ich weitergehe, merkte ich, wie auch meine Gedanken langsamer wurden. Nicht weniger, nur klarer. Als hätte der Winter beschlossen, alles Überflüssige einfach kurz zur Seite zu schieben. Ich folge den wenigen Spuren im Schnee weiter zum Amselgrund. Hat man das Ende der Stufen erreicht, ist man über ca. 780 Stufen 160 Meter nach unten gestiegen. Der Amselgrund führt bachabwärts von Ratenwalde bis Niederraten. Das wildromantische Tal steht den Schwedenlöchern in Sachen verwunschener Wirkung in nichts nach. Biegst du am Ende der Schwedenlöcher nach links ab, erreichst du alsbald den Amselfall. Das Wasser fällt hier etwa 10 Meter in die Tiefe und ergießt sich über das Amselloch, eine etwa 15 Meter lange Einsturzhöhle, die aus Sandstein geformt wurde. Um 1828 wurden am Amselfall für Wandernde zum ersten Mal Speisen und Getränke angeboten. Die aber noch recht behelfsmäßigen Bauten wurden im Mai 1906 bei einem Unwetter zerstört. 1910 wurde der Fluss neu überbrückt und die Amselfallbaude errichtet. 1992 befand sich hier noch eine Informationsstelle und 2019 mussten die Gebäude am und um den Amselfall wegen der Gefahr von Felsstürzen geschlossen werden. Der vorbeiführende Wanderweg, ein Abschnitt des Malerwegs übrigens, ist aber weiterhin begehbar. Ob die Gaststätte und die Nationalpark-Informationsstelle wieder eröffnet werden, ist im Moment nicht absehbar oder zumindest ist dazu nichts bekannt. Folgt man dem Weg weiter, gelangt man nach Ratenwalde. Direkt am Ende des Weges erwartet einen die Ratenwalder Mühle. Eis, Kaffee, herzhafte Stärkung im Schatten, sofern man im Sommer unterwegs ist. Im Winter kann man sich die Finger an wärmenden Getränken auftauen. Man kann dort wunderbar pausieren. Es gibt sogar einen kleinen Wanderstempel an der Mühle. Dieser kleine Umweg ist in eine Richtung ungefähr 2 Kilometer lang, Hin- und Rückweg also insgesamt 4 Kilometer. Eigentlich sollte mein Weg ja zum Amselweg und der Bastei führen. Also biege ich ohne Umwege am Fuße der Schwedenlöcher nicht links, sondern rechts ab. Am Grund der Schlucht folgt man dem Grünbach bis zum Amselsee. Man hat die Möglichkeit, rechts oder links um den See zu gehen. Entscheidet man sich für den linken Weg, folgt man einem kleinen Trampelpfad, der über Stock und Stein nah entlang des Ufers führt. Der rechte Weg ist sehr breit, gepflastert und eher ein Flanierweg. Im klaren Wasser des Sees entdeckst du im späten Frühjahr, Sommer und frühen Herbst Fische, die kurz unter der Wasseroberfläche auf leichtsinnige Insekten lauern. Gründelnde Enten verleihen der so oder so schon beruhigenden Szenerie das letzte Tüpfelchen auf dem I. Wenn du statt den Füßen an diesem Punkt lieber die Arme arbeiten lassen möchtest, kannst du dir, saisonal bedingt, ein Ruderboot ausleihen und über den kleinen See treiben. Auch der Bootsverleih wurde erneuert und das Sortiment um Snacks und Getränke erweitert. Und wer lieber an Land bleiben möchte, kann auf einer Bank im Schatten pausieren. Selbstverständlich habe ich das an einem warmen Tag im Sommer auch schon gemacht. Also die Sache mit dem Ruderboot. Bei meiner winterlichen Wanderung schweifen meine Gedanken an den Tag im Sommer ab. Von den Wegen drang Geschnatter der Wandernden. Erfrischender Wind wehte durch die Schlucht und es roch nach felsigem Sommer. Ich vermisse diesen Geruch inzwischen schon sehr. Der Amselsee selbst ist ein kleiner Stausee. Die ersten Ideen zur Anlage des Sees stammen aus dem Jahr 1920. Vor allem die Gemeindeverwaltung Rathen war von der Idee begeistert. Immerhin wird hierdurch das Landschaftsbild attraktiver und somit kommen auch mehr Besucher. Der See sollte aber auch praktische Zwecke haben. Zum Löschen etwaiger Feuer, Hochwasserschutz und zur Fischzucht. Im Juli 1934 erfolgte der erste feierliche Spatenstich. Im Dezember des gleichen Jahres wurde der See fertiggestellt. 31.000 Reichsmark kostete der Bau. Der Plan ging auf. Der 540 Meter lange See entwickelte sich schnell zu einem beliebten Ausflugsort. Apropos Fischzucht. Hauptsächlich werden Forellen in den See gesetzt, teilweise auch amerikanische Regenbogenforellen. Setzt man sich eine Weile still ans Ufer, lassen sich blau-grün schimmernde Prachtlibellen beobachten. Das ist übrigens auch eine meiner Lieblingsbeschäftigungen, wenn ich im Amselgrund bin. Der Blick nach oben lohnt sich übrigens auch. Vom Amselgrund aus hat man einen einzigartigen Blick auf die umliegenden Felsformationen. In einigen von ihnen lassen sich sogar bekannte Dinge erkennen. Der markanteste Fels heißt Lokomotive, und ich glaube, du errätst selbst warum. Wenn nicht, dann wirf doch gerne mal einen Blick auf mein Instagram-Feed, dort habe ich auch wieder ein paar Bilder von der aktuellen Folge geteilt. Und bei der Gelegenheit kannst du, wenn du möchtest, auch gerne ein Herz oder ein Abo dalassen. Und wenn du möchtest, kannst du mir auch von deinen Erlebnissen an der Bastei oder den Schwedenlöchern erzählen. Aber zurück in die Sächsische Schweiz. Lässt du deinen Blick weiter über die Felsen des Amselgrunds schweifen, entdeckst du noch das Lamm oder den Bienenstock. Und falls du höher hinaus möchtest, die meisten dieser Felsen sind auch Kletterfelsen. Bevor man den Weg weiter folgt und viele, viele, viele Stufen wieder nach oben steigt, passiert man die Felsenbühne Rathen, die Naturbühne der Sächsischen Schweiz. Die Felsen, die die Bühne umgeben, haben Namen wie Kleine Gans oder Großer Wehlturm. Am 24. Mai 1936 wurde die Bühne mit dem Basteispiel von Kurt Arnold Findeisen eröffnet. Bereits 1938 fanden die ersten Karl-May-Festspiele statt. 1800 Gäste können bis heute den Aufführungen im Freilufttheater beiwohnen. Inzwischen wird die Felsenbühne von den Landesbühnen Sachsen bespielt. Zwischen September 2019 und April 2022 wurde die Naturbühne für 18,4 Millionen Euro modernisiert. Ich selbst habe noch kein Stück auf der Felsenbühne besucht, Schande über mein Haupt, aber ich möchte das unbedingt gerne machen, am liebsten natürlich mit meinem Junior zusammen. Mal sehen, was in der neuen Saison auf dem Spielplan steht und dann werden wir diesen Punkt vielleicht mal von unserer Liste streichen. Wer den Aufstieg in Richtung der Bastei und der Felsenburg Neurathen noch etwas hinauszögern möchte, spaziert noch weiter bis in den Luftkurort Rathen. Sie ist die einwohner- und flächenmäßig kleinste Gemeinde in Sachsen. Rathen wird durch die Elbe in Oberrathen und Niederrathen geteilt. Oberrathen liegt auf der linken Seite. Hier gibt es den Bahnhof, Parkplätze und einen Anleger für die Seilfähre, die einen nach Niederrathen bringt. Niederrathen liegt auf einem Gleithang. Hier gibt es hauptsächlich Hotels und die Orte, von denen ich dir jetzt bereits erzählt habe. Niederrathen, also auch der linksseitige Teil des Ortes, bietet noch einmal viele Möglichkeiten zum Pausieren und Entspannen. Eis, Snacks, vollwertige Speisen, Souvenirshops. Wenn man es mag, kann man sich auch hier noch eine Weile aufhalten. In Niederrathen liegt auch das Ziel des Adventure Walks Sächsische Schweiz, an dem ich selbstverständlich auch schon einige Male teilgenommen habe. Zweimal bin ich die 50 Kilometer lange Tour von Dresden nach Rathen gelaufen. Oder waren es nicht drei sogar schon? Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Jedes Mal habe ich aber auf jeden Fall um die 12 Stunden für die ganze Strecke benötigt. Auch hieran erinnere ich mich auf meiner Winterwanderung und ich muss innerlich schmunzeln. Auf den letzten Metern durch den Amselgrund nach Rathen standen elektrische Teelichter am Waldrand. Jedes Mal schienen meine Schuhe auf diesem letzten Abschnitt nochmal Flügel zu bekommen. Und fast von allein trugen sie dann meine müden Füße von dort an ins Ziel. Und ich überlege jetzt grundsätzlich, ob ich dieses Jahr nochmal mitlaufen möchte. Obwohl ich eigentlich immer gerne an den Events teilgenommen habe und ich habe sogar den Adventure Walk Triple Pokal, bin ich mir noch nicht ganz sicher, ob ich das wirklich möchte. Da muss ich mir mal Gedanken drüber machen. Wenn ich Muse habe, mache ich es vielleicht und wenn nicht, dann gehe ich einfach so für mich wieder wandern. Und wer sich noch ein bisschen länger aufhalten möchte, es gibt noch einen Rhododendron-Park an der kleinen Bastei und die Eisenbahnwelten. Zeitweise war die Eisenbahnwelt die weltgrößte Gartenbauausstellung in der Spurgröße G. Seit 2020 geht dieser Titel allerdings an die Modellbauwelten Bispingen. Die Anlage in Rathen wächst ständig weiter und ist vor allem eine Nachbildung der Landschaft zwischen der böhmisch-tschechischen Stadt Děčín und dem sächsischen Meißen. Bisher haben wir uns ja sehr lange aufgehalten und den Gedanken gut verdrängt. Aber wer viele Stufen hinunterläuft, muss irgendwann auch wieder viele Stufen hinauflaufen. Meine Runde führte mich ungefähr Pi mal Daumen 862 Stufen nach oben zur Felsenburg Neurathen. Zum Glück gibt es zwischendrin immer wieder Möglichkeiten, Luft zu holen. Der Rundgang durch die mittelalterliche Ruine der Felsenburg ist das letzte Highlight der Bastei. 1289 wurde die Burg erstmals urkundlich erwähnt und befand sich im Besitz verschiedener böhmischer Adelsgeschlechter. 1469 ging die Burg endgültig in den Besitz der sächsischen Kurfürsten über. Wie bei den meisten Felsenburgen waren die Bauten aus Holz. Daher sind nur die ausgehauenen Räume, Durchgänge, die Zisterne und die Balkenaufleger der hölzernen Ausbauten erhalten. Nachdem das Areal 1906 zunächst mehrfach archäologisch untersucht wurde, wurde die Burganlage als Freilichtmuseum rekonstruiert. Gitter und Stege führen von Fels zu Fels. Laufe ich darüber, ertappe ich mich sehr oft dabei, wie sehr ich mich am Geländer festkralle. Ich versuche jedes Mal aufs Neue die Aussicht zu genießen und je öfter ich diesen Weg gehe, desto mehr konnte ich auch die Umgebung auf mich wirken lassen. Tiefe Schluchten, schroffer Sandstein, der trotzdem rund und anschmiegsam wirkt, hohe Bäume, die die Felsen grün umrahmen. Ist man zur richtigen Zeit hier, erweitert sich das Szenario um dramatische Himmel. Vor allem die Sonnenaufgänge sind spektakulär. Viele Sagen ranken sich natürlich um die aufragenden Burgfelsen. Sie befassen sich vor allem mit ihrer Eroberung und Zerstörung. Eine andere Sage erzählt die Geschichte eines hartherzigen Burgherrn. Sie verbindet die Felsenburg mit einer nahen Felsengruppe, die Honigsteine genannt wird. Sie sollen ihren Namen wegen der wilden Bienen bekommen haben, die in den Ritzen und Spalten ihre Stöcke hatten. Der Burgherr hatte es verboten, den Honig der wilden Bienen zu sammeln. Zwei Alte, hungrig und verzweifelt, wurden eines Tages beim Sammeln erwischt. Der unbarmherzige Burgherr ließ die Hungrigen von seinen Hunden hetzen. Die Bienen indes griffen den Burgherrn in Schwärmen an, sodass dieser vor Angst aus dem Fenster stürzte und umkam. Noch heute sollen die unzugänglichen Teile der Felsen mit Honig überzogen sein, sagt die Legende. Derzeit ist die Anlage seit Dezember 2023 wegen Felsschwankungen vorübergehend geschlossen. Dieses vorübergehend dauert nun schon sehr lange. Bis wann ist derzeit auch immer noch nicht klar, sollte es dazu ein Update geben, werde ich das auf jeden Fall auf meinem Insta-Feed teilen, weil ich dann auch endlich mal wieder auf die Felsenburg Neurathen möchte. Ist die Burg aus Sondergründen gerade nicht begehbar, hat sie aber eigentlich ganzjährig geöffnet. Von April bis Oktober ist das Kassenhäuschen besetzt. Außerhalb der Kassenöffnungszeit gibt es eine Kasse des Vertrauens. Erwachsene zahlen 2,50 Euro und Kinder von 4 bis 14 Jahren 1 Euro. Familien, glaube ich, waren 6 Euro in der Drehe. Familie heißt auch in dem Fall zwei Erwachsene und bis zu 4 Kinder. Die Bastei ist das Aushängeschild der sächsischen Schweiz schlechthin. Auch mein erster Berührungspunkt mit der sächsischen Schweiz war hier, an einem herbstlich warmen Abend. Ich erinnere mich daran, dass damals nur wenig Menschen da war. Mutmaßlich war ich also unter der Woche dort und ich glaube, es war erst im September 2018. Seitdem führten mich meine Wege oft und immer wieder an diesen Ort zu verschiedensten Jahres- und Tageszeiten. Zu jeder Zeit verzauberte mich dieser Ort auch irgendwie aufs Neue. Das Spiel aus Licht und Schatten, die Brücke, die sich in den Fels klammert, die Aussichten und die wunderschönen Sonnenauf- und Sonnenuntergänge. An dieser Stelle kann ich nur sagen, man muss es selbst einmal gesehen haben. Das schmale Felsriff fällt etwa 190 Meter steil zur Elbe ab. 1592 wird die Formation zum ersten Mal erwähnt. Im Zuge der touristischen Erschließung der Sächsischen Schweiz wurde der Felsen zu einem der ersten und beliebtesten Ziele. Die Faszination hält verständlicherweise bis heute an. Welch hohe Empfindungen gießt das in die Seele? Lange steht man, ohne mit sich fertig zu werden. Schwer reißt man sich von dieser Stelle fort. Steht in einem der ersten Wanderführer geschrieben von Karl Heinrich Nicolai 1801. Zahlreiche Künstler, unter anderem Caspar David Friedrich oder Ludwig Richter, malten die Bastei und auch in meinem Spitzenbuch findet sich ein Bild von ihr. Oder vielleicht auch mehrere. Pfingsten 1812 wurden die Besucher erstmals gastronomisch bewirtet. 2 Jahre später wurden den 2 Rindenhütten eine Küche und ein Keller hinzugefügt. 1816 erfolgte eine Schankkonzession. Unglücklicherweise wurden die Bauten im gleichen Jahr bei einem Brand zerstört, mindestens aber genauso schnell wiedererrichtet. Das erste feste Gaststättengebäude inklusive Übernachtungsmöglichkeit wurde 1826 gebaut. Auch die Basteibrücke entwickelte sich weiter. Die einst aus Holz erbaute Brücke, die die Felsen miteinander verband, wurde 1850 bzw. 1851 durch die heute noch bestehende Sandsteinbrücke ersetzt. Sie ist 76,5 Meter lang und überspannt mit 4 gewaltigen Böden die Mattadelle. Mit dem Ausbau der Elbtalbahn erweiterten sich auch schrittweise die Bauten um die Brücke. Es wurde auch ein 17 Meter hoher hölzerner Aussichtsturm errichtet. Anfang der 1930er Jahre wurde der aber wegen Baufälligkeit wieder abgetragen. Es gab auch Pläne für eine Drahtseilbahn, diese wurden aber wieder verworfen. Es sollte außerdem ein etwa 90 Meter hohes Hochhaus gebaut werden. 400 Betten und 1600 Gaststättenplätze waren vorgesehen. Allerdings regte sich hier, vollkommen verständlicherweise, Widerstand in der Bevölkerung. Zusätzlich gab es aber auch statische Bedenken, sodass die Pläne zum Glück auch wieder auf Eis gelegt wurden. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass an dieser Stelle einfach ein 90 Meter hohes Hochhaus stehen soll. Nichtsdestotrotz, mit den Besucherzahlen wuchs auch die gastronomische Ausstattung. Es wurde in den folgenden Jahren geplant, gebaut und irgendwann auch saniert. Im Februar 2023 zum Beispiel wurde die neue Aussichtsplattform feierlich eröffnet. Jährlich kommen etwa 1,5 Millionen Besucher zur Basteibrücke. Es ist der Spot mit der höchsten Besucherdichte in der Sächsischen Schweiz. Die besten Zeiten, um die Brücke für sich zu haben, ist dann entweder sehr früh am Morgen oder sehr spät am Abend. Wobei man sich auch schon früh am Morgen die Brücke mit vielen Fotografen teilen muss. Sobald die Sonne aufgegangen ist, sind die aber auch recht flott wieder weg. Das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Ich erinnere mich nämlich an einen Dialog, den ich zwischen 2 Fotografierenden belauschen durfte. Er fragte, ja, wollen wir dann wieder los? Und sie antwortete, ja, die Sonne ist ja nur oben, gibt ja nichts mehr zu sehen. Also mach mal wieder los. Innerlich schmunzelte ich anhand dieses Austausches im feinsten Sächsisch. An diesem Herbstmorgen schlenderte ich dann noch weiter über die Basteibrücke, winkte Ballonfahrenden, genoss ein Frühstück mit Aussicht und ging diese Runde, von der ich dir gerade erzähle, in die entgegengesetzte Richtung. Von den Wehltürmen aus, das sind die benachbarten Felsen direkt neben der Basteibrücke, überblickt man die komplette Brücke und das Areal der Felsenburg Neuraten. Über die Basteibrücke führen auch einige Wanderwege. Der Malerweg ist wohl der bekannteste von ihnen. Außerdem gibt es noch den Dichter-Musiker-Malerweg und den EW9, der Weitwanderweg von Eisenach nach Budapest. Rebecca Maria Salentin ist diesen Weg tatsächlich einmal komplett gelaufen. Ihre Erlebnisse hat sie im Buch Club Truschbar aufgeschrieben. Nicht bezahlt, aber Empfehlung meinerseits. Ich habe dieses Buch, glaube ich, innerhalb von einer Woche ausgelesen, weil ich es unglaublich interessant und spannend fand. Die Basteibrücke, die Schwedenlöcher, der Amselgrund, sie zählen alle zum Kerngebiet der Sächsischen Schweiz. Das heißt, es gelten besonders strenge Regeln zum Natur- und Artenschutz. Wanderwege dürfen auf gar keinen Fall verlassen werden. Wo die Spantenpfade beginnen, steht meist ein Schild, dass man dort nicht mehr weiter darf. Jeder Weg, der quasi nicht markiert ist, gilt als verboten. Kletterzugänge dürfen auch nur von Kletternden, die ihre Ausrüstung dabei haben, benutzt werden. Das Bofen, also das Übernachten unter freiem Himmel, ist hier im Kerngebiet grundsätzlich verboten. Hunde sind so oder so an der Leine zu führen. Ich sag das nur nochmal, weil Naturschutz geht eben irgendwie doch alle an. Ich persönlich war schon zu jeder Tages- oder Jahreszeit an der Bastei. Von menschenleer bis vollkommen überlaufen, mit Puderzuckerschnee bedeckt und ins erste oder letzte Sonnenlicht getaucht. Jedes Mal bin ich wieder von diesem Ort verzaubert und jedes Mal bin ich auch irgendwie wieder gerne dort. Mein erster Ausflug in die Sächsische Schweiz war genau eben diese Tour und seitdem unternehme ich sie auch sehr, sehr gerne. Mit Kind, ohne Kind, mit Begleitung, allein. Es lohnt sich. Irgendwie immer. Gerade die relativ kurze Anfahrt von Dresden macht die Bastei für mich zu einem Spot, den ich auch gerne nach einem langen Arbeitstag nochmal ansteuere. Unter der Woche ist die Wahrscheinlichkeit noch höher, die Brücke mehr oder weniger für sich allein zu haben. Den Ausflug kann man relativ entspannt an einem Tag unternehmen, je nach Muse ausdehnen oder verkürzen. Es bietet sich natürlich an, ein Lunchpaket oder definitiv mindestens etwas zu trinken dabei zu haben. Klar gibt es viele, viele Möglichkeiten, hier und da an etwas Essbares oder Trinkbares zu kommen. Da aber alles sehr touristisch erschlossen ist, zahlt man dafür auch etwas mehr. Bequemes Schuhwerk, in dem man sicher über Stock und Stein kommt, ist ebenfalls von Vorteil. Auch wenn die Runde relativ klein ist, bin ich immer in Wanda- oder mindestens in Trekkingschuhen unterwegs. Ganz nach dem Motto, sicher ist sicher. Ich sehe immer wieder Wandernde in Turnschuhen. Ist auch okay, aber spätestens bei Sandalen oder Flipflops muss ich dann irgendwie innerlich doch mit dem Kopf schütteln. Schwedenlöcher, Amselgrund, Felsenburgner Raten, Bastei. Eine Tour, die quasi zum Pflichtprogramm in der Sächsischen Schweiz gehört. Und über kurz oder lang landet man meiner Meinung nach sowieso an einem der Spots. Und spätestens nach dieser Folge könnt ihr auch mit jeder Menge Wissen über diese Runde und die Bastei an sich glänzen. Kennt ihr die Bastei schon? Wie viele Menschen waren mit euch gemeinsam dort? Diese Frage interessiert mich brennend. Lasst es mich gerne wissen. Schreibt mir eine Nachricht auf Insta bei imkopfweltenbummlerin. Wenn dir diese Folge gefallen hat, lass mir gerne ein Herz da und abonniere meinen Kanal, um keine Folge zu verpassen. In der nächsten Folge, in hoffentlich 14 Tagen, überlege ich mir noch, in der letzten Zeit wie immer, wovon ich dir erzählen möchte. Aber ich habe eine Vermutung, dass wir irgendwie beim Thema draußen und wandern bleiben werden. Bleib gespannt und denk daran, das nächste Abenteuer wartet direkt vor deiner Tür auf dich.